Ganz herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Mein Name ist Barbara Stelzer und dieser Podcast inspiriert dich, deine Gesundheit und deine Lebenskraft in einem gemeinsam gesund zu stärken.
Ja, danke, dass du wieder mit dabei bist in unserer Podcast-Runde. Bei mir ist heute wieder Stefan Köhler, Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin mit dem Schwerpunkt Homöopathie in deiner Praxis. Stefan, was kannst du denn Eltern jetzt in dieser kalten Jahreszeit an Tipps mit auf den Weg geben in Bezug auf dieses Thema Infekte und Dauerinfekte, was ja für viele Eltern schon so ein brennendes Thema ist?
Ja, hallo Barbara. Gerade im Moment ist es natürlich überall ein großes Problem, dass ganz, ganz viele krank sind und natürlich auch viele Kinder krank sind. Und da sind es die klassischen Infekte der Saison, Husten, Schnupfen, Fieber, Heiserkeit, Halsschmerzen, Ohrenweh und so weiter. Man kann einige Dinge beachten, um das Kind möglichst gut schon mal in diese typische Infektsaison hinein zu begleiten, dass eben möglichst wenige der Infekte dann auch das eigene Kind erwischen, dass es vielleicht eines der wenigen ist, das im Kindergarten oder in der Schule eben dann noch in der Klasse ist, wenn andere oder wenn die Klasse mehr oder weniger halb leer gefegt ist, was ja durchaus in den letzten Monaten und Jahren durchaus immer wieder vorgekommen ist. Ein wichtiger Punkt, den Kindern möglichst eine gute Stabilität, eine gute Gesundheit mit an die Hand zu geben für die Wintersaison, für die Infektsaison, ist die Balance zwischen frischer Luft und Aufenthalt in Innenräumen. Das sehe ich ganz klar in meiner Praxis daran, dass zum Beispiel die Infektraten bei den Kindern, die im Waldkindergarten im Winter auch bei Minusgraden und Schneegestöber draußen an der frischen Luft sind, dass bei denen die Infektraten deutlich geringer sind. Das heißt, dieses ständige Hin und Her zwischen überheizten, viel zu trockenen Innenräumen, die Schleimhäute sehr belasten, dann wieder nach draußen und in diesen Übergängen dann eben schwitzen die Kinder, dann ist es draußen doch kühler als gedacht oder sie schwitzen in ihren Matschanzügen dann zu sehr und verkühlen sich dann. Also wenn man diese Übergänge oder dieses ständige Hin und Her schon mal vermeiden kann, indem man die Kinder möglichst viel auch an der frischen Luft, natürlich im normalen Maß sozusagen, haben kann, dann ist das schon mal eine sehr, sehr gute Voraussetzung. Ein weiterer wichtiger Punkt, das haben wir vor allen Dingen in den letzten Jahren gelernt, ist der Vitamin-D-Haushalt nicht geringschätzen sollten. Da ist es so, dass wir hier in unseren Breiten natürlich über das Winterhalbjahr, was die Eigenproduktion an Vitamin D über das Sonnenlicht und die Haut betrifft, eher schlechte Karten haben, beziehungsweise viele im Alltag, auch von uns Erwachsenen vor allen Dingen, viel zu kurz nur an der frischen Luft bzw. am Tageslicht. Es muss ja nicht Sonnenlicht direkt sein, sondern es reicht ja das Streulicht, um über die UV-Strahlung das Vitamin D in der Haut zu aktivieren. Dass das einfach nicht ausreicht, dass die Flächen an Haut, die wir da an der frischen Luft haben, einfach auch zu klein sind. Wir sind viel zu sehr eingepackt und wir sind eben auch nur kurz in der Regel draußen. Und das Sonnenlicht ist durch diesen langen Weg, durch die Atmosphäre im Winter bei uns einfach auch viel zu schwach. Da geht viel zu viel verloren an UV-Strahlung, sodass es gut ist oder gerade bei Kindern, von denen man weiß, dass sie sehr zu Infekten neigen, dass man schon im Herbst, im Oktober, eventuell sogar schon im September anfängt, Vitamin D zu substituieren, zum Beispiel über Tropfen. Das ist ideal, weil Vitamin D ein fettlösliches Vitamin ist und dann über diese ölhaltigen Tropfen schon in der richtigen Form in den Körper kommt, sodass man das so gut wie möglich aufnehmen kann. Das sind zwei wichtige Säulen. Dann ist natürlich eine ausgewogene Ernährung ideal, sofern sie bei Kindern möglich ist. Kinder haben da häufig ihren eigenen Kopf. Man muss natürlich bei vielen Kindern da Kompromisse eingehen. Da sage ich immer, dass wenn die Eltern sich Sorgen machen, dass ihr Kind sich vielleicht mangelernährt, weil es über Wochen nur trockene Nudeln zu sich nimmt oder ähnliches, dass der kindliche Körper schon so intelligent in Anführungszeichen ist, dass er sich nicht sehenden Auges zugrunde richtet bei sonst gesunden Kindern, muss man dazu sagen. Und das Kind schon, wenn irgendwas jetzt wirklich in Richtung eines Mangels gehen sollte, an Spurenelementen oder an Vitaminen oder Ähnlichem, dass der Organismus dann mit Heißhungerattacken auf bestimmte Dinge reagiert, bis der Spiegel wieder aufgefüllt ist und dann wieder gut weiter funktionieren kann. So ist zumindest meine Beobachtung in der Praxis.
Also wenn Eltern, das ist ja schon oft Thema, dass die sich Sorgen machen, dass ihre Kinder sich so ungesund ernähren und kein Gemüse und nichts Grünes und auch kein zu viel, zu wenig Obst essen. Empfiehlst du dann irgendwelche Vitaminsäfte oder irgendwelche Mineralstoff- oder Nahrungsergänzungsmittel?
In diesen Fällen, gerade fürs Winterhalbjahr, mache ich das schon. Aus einem Grund natürlich, um auch den Sorgen der Eltern so ein bisschen entgegenzugehen, dass sie eben auch aktiv ihr Kind unterstützen können. Da gibt es eine Vielzahl oder etliche Produkte, gerade an Konzentraten aus Obst und Gemüse in flüssiger Form, die man dann täglich mit etwas Wasser verdünnt den Kindern gut geben kann, die von den Kindern in der Regel auch gut genommen werden. Und mit diesen Gaben kann man dann zum Beispiel bei diesen sehr heiklen Essern oder sehr selektiven Essern zumindest über das Winterhalbjahr einem Mangel entgegenwirken oder zumindest den Sorgen vor einem Mangel auch entgegenwirken.
Also ich fasse es gerade schon mal zusammen, eben diese frische Luft, wirklich Kinder rausschicken in die frische Luft, Vitamin D unter Umständen auch zu ergänzen, weil wir einfach zu wenig Licht haben im Winter, die Ernährung unter Umständen zu ergänzen mit Vitalstoffkonzentraten, so in flüssiger Form. Und was sind denn deine Erfahrungen, wenn Eltern sehr hinterher sind, dass man wirklich so diese Kraft des Fiebers, was ja eigentlich die wertvollste Waffe des Immunsystems nutzt. Was sind da deine Erfahrungen? Wie weit werden Kinder da resilienter, wenn wir uns alle bemühen, Kinder nicht sofort das Fieber runterzudrücken? Wie siehst du das als Kinder- und Jugendarzt?
Da hast du absolut recht. Im Falle einer Erkrankung, also wenn dann doch mal ein Infekt anrollt, ist Fieber natürlich eine der wichtigsten Möglichkeiten des Körpers, Keime an ihrem Wachstum zu hindern, an ihrer Vermehrung zu hindern und damit den Infekt abzukürzen. Das heißt, Bakterien vor allen Dingen, aber auch Viren werden durch eine Erhöhung der Kerntemperatur, der Körpertemperatur, Wachstum gehindert bzw. an der Vermehrung gehindert und können dadurch weniger problematische oder zum Teil auch giftige Stoffwechselprodukte produzieren, durch die es uns in der Erkrankung dann auch schlechter geht. Und man kann auf diese Art und Weise, indem man das Fieber eben zulässt, die Kinder nicht sofort bei 38,5, wie es zum Teil empfohlen wird, in ihrem Fieber bremst, indem man ihnen entsprechende Medikamente, schulmedizinische Medikamente zur Fiebersenkung gibt, sondern sie wirklich auch mal bis zum Teil über 40 durchaus natürlich in einem verantwortlichen Maße fiebern lässt, kann man Komplikationen verhindern. Komplikationen dieser Erkrankung, also zum Beispiel bei Atemwegserkrankungen, kommt es aus meiner Beobachtung deutlich weniger zu tiefen Atemwegsinfekten, also Bronchitis, Lungenentzündung, wenn man Fieber wirklich regelmäßig zulassen kann. Genau. Natürlich als eine Säule nur, aber durchaus eine wichtige Säule. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, ein fieberndes Kind ist gezwungen, sich zu schonen. Es ist so, dass Kinder zum Teil, also es gibt Kinder, denen man das Fieber auch nur schwer anmerkt, dass ein Kind mit über 40 Grad noch mehr oder weniger unbeeinträchtigt in der Spielecke ist und spielt, während es natürlich auch Situationen oder andere Kinder in der gleichen Situation gibt, die bei 38,3 schon nur noch wie ein Schluck Wasser in der Ecke rumhängen. Meine Empfehlung an die Eltern ist immer, die Maßnahmen, die man ergreift oder die Medikamente, die man eventuell gibt, davon abhängig zu machen, wie der Allgemeinzustand des Kindes ist. Das heißt, Fieber zulassen, auch hohes Fieber zum Teil zulassen, solange man es auch selber aushalten kann, das gehört natürlich auch mit dazu, wenn es dem Kind offensichtlich nicht schlecht geht. Wenn das Kind schläft, wenn das Kind ruhig schläft oder auch etwas unruhiger vielleicht sogar, aber halbwegs gut schlafen kann und das Kind keine Schmerzen hat, keine erkennbaren Schmerzen hat, gibt es für mich auch in diesen Situationen des hohen Fiebers, das ja gerade bei kleinen Kindern doch schnell mal über 39 und auch über 40 klettern kann, gibt es keinen wirklich vernünftigen Grund, um dieses Fieber dann zu senken. um eben das Kind in der Genesung zu unterstützen.
Das erleben wir ja alle auch in unserem Arbeitskreis im Kompetenzzentrum, dass Kinder, die wir begleiten, dass ihre Entzündungsreaktionen sozusagen gut ablaufen können, dass die widerstandsfähiger sind.
Ja, natürlich. Sie überstehen diesen Infekt gut, ohne jetzt großartig durch Medikamente oder sowas eingebremst zu werden. Genau, das wollte ich noch sagen, sie übernehmen sich auch nicht im Fieber. Wenn man nämlich, man muss beachten, gerade wenn man Ibuprofen gibt, aber auch beim Paracetamol, kommt es bei vielen Kindern zu einer letztendlich paradoxen Reaktion. Sie sind mehr oder weniger viel zu aktiv, viel zu aufgedreht, spüren ihre Erkrankung gar nicht mehr und schonen sich dadurch nicht. Und dadurch kann es zu mehr Komplikationen und auch längerem Krankheitsverlauf kommen. Und Kinder, die immer wieder diese Virusinfekte, die natürlich jeden betreffen, durchmachen können, unterstützen ihr Immunsystem selber mit diesen fertig zu werden. Und man wird in der Regel, natürlich gibt es Ausnahmen, aber in der Regel sehen, dass das Kind von Infekt zu Infekt eher fitter wird, dass das Immunsystem fitter wird, dass ein Kind, das vielleicht als Kleinkind durch die Infekte, die die großen Geschwister aus der Schule oder aus dem Kindergarten mitbringen, doch recht häufig krank ist, dann in Richtung Grundschule nur noch selten Infekte hat. Das sieht man generell bei Kindern, aber ich finde diesen Effekt bei Kindern, die zum Beispiel eben fiebern dürfen und selber mit diesen Infekten zurechtkommen müssen oder dürfen letztendlich, finde ich prägnanter.
Ist meistens auch ein Training, so für die Eltern. Beim ersten Kind müssen die sich oft auch erst herantasten und auch Eltern werden immer kompetenter in der Begleitung ihrer Kinder, wenn die eben auf diesem naturheilkundlichen Weg unterwegs sind. Oder siehst du auch, erlebst du auch so?
Das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass die Eltern natürlich mit jedem Infekt und mit jedem Kind auch dazulernen, das ist ja letztendlich eigentlich immer so, und eben auch ihre eigenen Fähigkeiten erstmal wahrnehmen, also auch kompetent sich fühlen, kompetent werden dadurch und sich mehr zutrauen und eben auch diese Unterscheidung, muss ich jetzt zum Arzt gehen in dieser Situation oder kann ich noch daheim mit meinen Möglichkeiten, die ich zur Verfügung habe, zum Beispiel eben ganz bekannten Hausmittel oder alten Heilmittel, die schon die Großeltern und Urgroßeltern angewandt haben, wie Säfte aus bestimmten Pflanzen oder Pflanzenteilen oder Wadenwickel bei Fieber und Ähnlichem oder Umschläge und Wickel und so weiter. Da gibt es eine große Anzahl an Möglichkeiten, die man selber vor Ort, ohne jetzt wirkliche Medikamente einzusetzen, schon als Eltern zur Verfügung hat. Und das gibt den Eltern Sicherheit, beziehungsweise das gibt eine Eigenkompetenz oder eine Elternkompetenz, wenn man es so nennen mag, auch zu entscheiden, okay, das geht gut daheim, da müssen wir jetzt noch nicht zum Kinderarzt oder wir schicken dem Kinderarzt eine Nachricht, dass das Kind erkrankt ist und ob er noch irgendwelche Vorschläge hat, aber eigentlich schaffen die Eltern das dann gut daheim.
Also ihre Eigenkompetenz baut sich auch auf, wenn du so Familien deiner Zeit lang begleitest, die werden immer eigenkompetenter und dadurch wird das ganze System resilienter und widerstandsfähiger gegen Virenangriffe oder gegen diese Erkältungsphänomene.
Das ist ein großes Ziel, das ist ein wichtiges Ziel, das wir alle im Blick haben sollten, alle Ärzte, alle Kinderärzte, dass wir den Familien die Fähigkeiten nicht absprechen, auch entscheiden zu können, wenn ein Kind zwar krank ist, aber vielleicht einfach noch nicht in ärztliche Behandlung gehört. Das gerät so ein bisschen in Vergessenheit oder ist in den letzten Jahrzehnten in unserer Gesellschaft ein bisschen in Vergessenheit geraten. Man muss natürlich immer verantwortlich bleiben, das ist klar. Sobald man sich unsicher wird als Eltern oder ja, einfach gern nochmal einen zweiten Blick drauf hätte oder einen anderen Blick, einen professionellen Blick drauf hätte, dann ist natürlich der Gang zum Kinderarzt oder zum Arzt generell ganz wichtig. Aber es ist so, dass wir den Familien, den Kindern und aber unserer ganzen Gesellschaft oder uns allen letztendlich einen großen Dienst erweisen, dass letztendlich auch weniger Kosten auf das Gesundheitssystem zukommen. Die Kinder, die so aufwachsen, auch in ihrer gesamten Kindheit aus meiner Erfahrung weniger krank sind, einfach fitter sind, mit Infekten, die auf sie zukommen, besser umgehen können, insgesamt allen geholfen ist, die damit im System drin sind, mit Krankheitsempfänglichkeit oder Empfindlichkeit, beziehungsweise dann letztendlich auch mit dem Umgang mit Krankheit besser zurechtzukommen.
Das ist ja auch ein Teil unserer gemeinsamen Gesundhaus, unseres Projektes, dass es da eine Müttergruppe auch gibt, wo wir auch einladen, dass die sich vermehren in verschiedenen Gebieten, in Regionen, wo die jungen Mütter eben Homöopathinnen oder Homöopathen sich suchen und sich dieses Basis-Know-how von Wickeln und auch Umschlägen, also dieses alte Hausmittelrepertoire sich aneignen. Und das ist ja auch etwas, was du in der Praxis ständig unterstützt, ne?
In der Praxis bei meinen Patienten unbedingt und bei den Familien. Ich gebe auch oder habe in der Vergangenheit regelmäßig Vorträge, VHS-Vorträge oder auch Vorträge zum Beispiel in der Elterninitiative in Grassau gegeben, wo es genau um diese Themen ging.
Gibt es noch einen Tipp so abschließend, den du Eltern mitgeben kannst für diese Infektzeit im Winter, Herbst?
Wichtig ist, für alle Formen oder für die allermeisten Formen von Erkältungen, wenn sie dann mal da sind, aber auch zur Vorbeugung, dass der Flüssigkeitshaushalt des Körpers beachtet wird. Das heißt, ich sage immer dazu, viel Flüssigkeit, viel trinken, häufige kleine Mengen gerade über den Tag verteilt, weil die Schleimhäute als unsere wichtigste Barriere gegenüber Viren, die ja fast immer die Schleimhäute der Atemwege oder des Magen-Darm-Traktes zuerst betreffen, dass diese Schleimhäute optimale Voraussetzungen, Bedingungen haben, um sich gegen diese Angreifer, wie sie ja gern genannt werden, von außen zur Wehr zu setzen. Das heißt, eine Schleimhaut, die nicht genügend Flüssigkeit zur Verfügung hat, kann weniger Schleim bilden, kann weniger Barriere bilden. Die Zellen sind angreifbarer für Viren und eventuell auch Bakterien. Das heißt, vor allen Dingen im Infekt, aber auch generell vorher schon immer wieder Angebot an Flüssigkeit. Letztendlich ganz pragmatisch das, was das Kind am liebsten mag, außer natürlich jetzt zuckerhaltige Getränke, also mit zugesetztem Zucker, aber Wasser, Tee, durchaus auch mal Milch, die verteufle ich überhaupt nicht. Da habe ich überhaupt keine schlechten Erfahrungen gemacht bei Kindern, die sie gut vertragen. Diese Dinge kann man nutzen, um die Schleimhaut bestmöglich vorzubereiten oder zu unterstützen.
Also einfach so natürlich wie möglich und dieses Immunsystem der Kinder, das ja eigentlich wunderbar funktioniert, möglichst einfach stärken mit allen natürlichen Mitteln, mit Homöopathie und es nicht in seiner Funktion eindämmen, sondern unterstützen und begleiten.
Das ist die beste Zusammenfassung für die Begleitung von Kindern in der Infektzeit.
Ja, und stellt uns gern eure Fragen, was ihr gerne noch speziell wissen möchtet von Kinder- und Jugendarzt Stefan Köhler. Unser gemeinsam gesund Podcast lebt auch von euren Fragen. Und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid und diesen Podcast teilt mit eurer Familie und euren Freunden. Und ganz viel Gesundheit einstweilen. Make a start and we feel strong. We are